Das Thema meiner heutigen Predigt heißt Mein Gottesbild und was ist eigentlich mein Gottesbild? Und das wollen wir aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und zwar würde ich euch dafür einmal bitten, Matthäus 26 mit mir aufzuschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Ich werde aber auch die Verse vorlesen. Ach so, und ich neige dazu, sehr schnell zu sprechen. Wenn ich zu schnell bin, dann einmal kurz winken und dann komme ich wieder ein bisschen runter. Also Matthäus 26. Und dort finden wir die Geschichte der Salbung in Bethanien. So ist sie bei mir überschrieben. Die Salbung in Bethanien. Bevor wir die Geschichte lesen, möchte ich euch ein bisschen was zu dem Kontext erzählen. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Zeitlich sind wir kurz vor dem Passafest. Das bedeutet, Jesus ist kurz vor seiner Kreuzigung. Im Hintergrund planen die Pharisäer bereits seine Hinrichtung. Er hat es auch schon seinen Jüngern mitgeteilt, aber das tatsächliche Wissen darüber war noch nicht bekannt. Also, wir sind beim Passafest, kurz vor der Kreuzigung. Und jetzt sind wir in der Situation, dass Jesus nach Bethanien, so heißt der Ort, gekommen ist und dort im Haus von Simon ein Fest veranstaltet wird. Das ist die Situation, die wir uns jetzt anschauen wollen. Dann lasst uns einmal gemeinsam lesen, Matthäus 26, die Verse 6 bis 13. Als Jesus nun in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, trat eine Frau zu ihm, die hatte ein Alabasterfläschchen mit kostbarem Salböl und goss es auf seinen Kopf, als er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sagten, wozu diese Vergeudung? Dieses Salböl hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sagte er zu ihnen, was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Dass sie dieses Salböl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium gepredigt wird, wird in der ganzen Welt, da wird man auch zu ihrem Gedächtnis davon reden, was sie getan hat. Wir haben jetzt also die Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern im Haus von Simon, dem Pharisäer, ist und sie ein Fest feiern und jetzt diese Frau dazukommt und etwas tut, wovon die Menschen erschrocken waren, wie wir an ihrer Reaktion sehen können. Wir wollen uns aber heute mal nicht mit der Reaktion von Jesus beschäftigen, sondern wir wollen uns die drei Gruppen, die wir dort haben, genauer anschauen und schauen, was für ein Gottesbild zeigt sich in ihrer Reaktion auf das, was die Frau dort getan hat. Was lernen wir darüber, wie sie Gott und Jesus eigentlich verstanden haben? Und das soll uns dann am Ende helfen, auch unser Gottesbild vielleicht zu hinterfragen. Als erstes möchte ich mir mit euch die Jünger anschauen. Die Jünger sind Jesus Nachfolger. Wir befinden uns kurz vor dem Ende seiner Predigtzeit, das heißt, sie haben schon 3 Jahre mit ihm gelebt, sie haben ihn 3 Jahre gesehen, haben mit ihm Wunder erlebt und auch selbst Wunder vollbracht. Sie haben alles für ihn hinter sich gelassen. Sie liebten ihren Herrn. Und jetzt reagieren sie, indem sie völliges Unverständnis zeigen. Vers 8 sagt uns, als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sagten, wozu diese Vergeudung? Sie nennen diese Tat, die die Frau getan hat, Vergeudung und zeigen gar keine Art von Dankbarkeit über das, was die Frau in diesem Moment getan hat, sondern auch ohne auf die Reaktion von Jesus zu warten, drücken sie ihren Unmut darüber aus. Dabei fallen mir 2 Sachen auf. Einmal, dass sie die Frau verurteilen für das, was sie getan hat. Man hätte dieses Geld ja auch den Armen geben können. Sie haben sich nicht die Zeit genommen, Maria zuzuhören, sie vielleicht zu fragen, hey, was wolltest du denn damit ausdrücken, was möchtest du damit sagen? sondern es wird sofort ihre Handlung abgetan. Die Menschen sehen, was vor Augen ist, fällt mir dazu ein, aber Gott sieht ins Herz. Wir Menschen neigen ja auch häufig dazu, erstmal das Negative zu sehen und geben keinen Raum für Dankbarkeit. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass sie sich anscheinend nicht über Jesus' Auftrag im Klaren sind. Wir befinden uns kurz vorm Passafest. Und wenn wir zwei Kapitel vorher lesen, dann lesen wir, dass Jesus den Jüngern ganz klar mitteilte, dass er sterben wird. Und zwar nicht in ferner Zukunft, in hohem Alter, sondern dass sein Tod kurz bevorstand. Nicht nur irgendein Tod, sondern dass er einen qualvollen Tod sterben würde. Und trotzdem scheinen die Jünger das in dieser Situation gar nicht wahrzunehmen. Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern. Sie nennen es Vergeudung, was diese Frau dort getan hat. Und bemerken gar nicht, dass der Herr, den sie lieben, bald nicht mehr unter ihnen sein wird. Dass man ihm bald so eine Tat nicht mehr zukommen lassen kann. Dass man ihm bald ihre Dankbarkeit nicht mehr ausdrücken kann. Wir wissen ja auch später im Garten Gethsemane, was nur ein Tag danach passiert ist. Auch dort schlafen sie ein. Es zeigt also, dass sie nicht tatsächlich geglaubt haben, dass Jesus diesen Tod sterben sollte. Im Leben Jesu lesen wir darüber, da schreibt Ellen White, er war ihnen alles gewesen und sie erkannten nicht, dass sie bald seiner Gegenwart beraubt sein würden und ihm dann kein Zeichen ihrer Dankbarkeit für seine unbeschreibliche Liebe mehr gegeben werden könnte. Hätten sie das prophetische Wort von Jesu wirklich ernst genommen, wäre ihnen bewusst gewesen, welches schwere Leiden auf Jesus zukam. Und vielleicht hätten sie dann nicht diese Frau so abgewertet. Was sagt uns das also über ihr Gottesbild? Was haben sie von Gott und von Jesus gedacht? Es sagt uns einmal, dass sie immer noch an dem Glauben festhielten, Jesus würde als irdischer König seinen Platz einnehmen. Sie warteten darauf, dass er mit militärischer Gewalt eventuell seinen Platz vertreten würde. Und sie hofften, das sieht man an ihren Gesprächen immer wieder, sie fragten sich, wer wird der Erste sein, wer wird neben dir sitzen? Es ging also um Macht, um Einfluss. Es zeigt, dass die Vorstellung vom Königreich Gottes ihnen nicht bewusst war, in welcher Art und Weise es zu uns kommen würde. Erlösung und Gnade schienen ihnen noch nicht in der Art bewusst zu sein, sondern sie dachten immer noch, dass Jesus vielleicht doch das nicht ernst meinte oder vielleicht sich aus dem Tod herauswinden würde. Es zeigt uns also, dass sie, obwohl sie mit Jesus tagtäglich zusammen waren, dass es ihr Gottesbild immer noch sehr von ihren eigenen Vorstellungen bestimmt war. Lasst uns einmal Simon anschauen. Über Simon steht in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, nicht viel. Es steht nur, dass Jesus im Hause Simons des Aussätzigen war. Diese Geschichte finden wir aber in allen vier Evangelien. Und es ist interessant, wenn man sich alle vier Evangelien durchliest, erfährt man ganz viele Details, die jetzt in dieser Geschichte nicht vorhanden sind. So erfahren wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium, erfahren wir die Reaktion Simons. Die möchte ich euch einmal kurz vorlesen. Dort steht, als das aber der Pharisäer Simon sah, dass die Frau ihm das Öl übergekippt hatte, sagte er sich, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn dort anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Simon zeigt in seinen Gedanken, nicht in seinen Taten, aber er zeigt in seinen Gedanken, was er von dieser Handlung hält. Er sagt, sie ist eine Sünderin. Was fasst sie Jesus an? Was lässt sich Jesus von ihr anfassen? Er zweifelt seine Göttlichkeit an. Er zweifelt daran, dass Jesus ein Prophet wirklich ist. Denn hier zeigt sich sein Gottesbild. Hier zeigt sich, dass für ihn Gott derjenige ist, der straft, derjenige ist, der Distanzen zwischen Menschen kreiert und derjenige ist, dessen Wohlwillen man sich erarbeiten muss. Sünder, diejenigen, die das Gesetz nicht halten, wie könnten sie denn vor Gott gerecht werden? Er dachte, dass Jesus die Sünde doch erkennen müsste und zurechtweisen müsste, wenn er wirklich ein Prophet Gottes wäre. Aber das tut er nicht. Und es zeigt uns, dass Simon von Gott hält, dass man das nur, wenn man werkgerecht ist, dass man vor Gott gerecht sein könnte. Es zeigt also seine Selbstgerechtigkeit und dass er als Pharisäer da zwar das Gesetz kennt, aber in seinem Leben Gnade und Vergebung noch nicht erfahren hat. Allerdings lesen wir auch, dass Simon ein Aussätziger war. Er hatte sich tatsächlich mit einer Krankheit angesteckt, er als Pharisäer. Wie das passiert ist, darüber haben wir keine Details. Aber wir wissen, dass, das steht nämlich im Johannesevangelium in dieser Geschichte, dass Jesus ihn heilte. Er heilte ihn von seinem Aussatz. Und deswegen lud Simon ihn zu seinem Haus ein. Das heißt, Simon hatte einmal an seinem eigenen Leib ein Wunder Jesu erfahren. Aber er hat es nicht mit Gott und mit Gnade übereingebracht. Er hat nicht erkannt, dass seine Heilung auch tiefer gehen sollte. Dass es nicht nur eine äußerliche Heilung sein sollte, sondern auch eine Heilung des Herzens. Da er ja das Gesetz hielt, war ihm nicht bewusst, dass auch er einen Erlöser braucht. Er kennt also das Gesetz, aber er kennt nicht Gottes Charakter. Es war, man kann also sagen, Simons Unwissenheit über Gott und Christus, die ihn zu derartigen verurteilenden Gedanken führte. Er begriff nicht, dass Gottes Sohn in göttlicher Weise handeln musste, nämlich gnädig, gütig und barmherzig. Jetzt haben wir uns kurz die Jünger und auch Simon angeschaut. Jetzt wollen wir noch uns die dritte Person in diesem Vorfall, in dieser Situation anschauen. Und das ist die Frau selbst. Die Frau selbst, so sagt uns Johannes im Johannesevangelium, heißt Maria. Maria, die Schwester von Martha. Maria, die junge Frau, die zu Jesus Füßen saß, als er bei ihr im Haus war, während Martha, ihre Schwester, fleißig war, dabei Essen vorzubereiten. Maria kaufte dieses Öl. Maria ging zu Jesus, brach damit alle Traditionen. Sie als Frau am Essenstisch der Männer, wie konnte das überhaupt sein? Aber sie brach nicht nur Tradition, sondern sie demütigte sich. Sie setzte sich zu seinen Füßen. Sie trocknete die Füße mit ihrem eigenen Haar. Sie weinte, als sie bei ihm zu Füßen saß. Und es war ihr völlig egal, ob die anderen mit dem Finger zeigten, ob sie sie auslachten. Sie wollte zu Jesus und sie wollte ihm diese Verehrung zeigen. Im Leben Jesu können wir auch darüber etwas nachlesen, was ich sehr beeindruckend finde. Und zwar steht da, dass Maria glaubte, dass Jesus bald sterben würde. Denn sie vertraute Jesus. Sie glaubte, dass Jesus ans Kreuz gehen wird. Und deswegen, weil sie wusste, dass sie nicht mehr viel Zeit mit ihrem Herrn hat, wollte sie ihm diese Dankbarkeit ausdrücken. Denn sie hatte für sich erkannt, dass sie sündig war und Erlösung brauchte. Und sie hatte sie angenommen von Jesus, von ihrem Herrn. Sie zeigt also hier Verehrung. Sie zeigt Hingabe, Dankbarkeit und die Demut, wirklich an seinen Füßen zu sitzen und mit ihren Haaren ihre Tränen dort abzuwischen. Denn sie hat auch geweint und sie hat einfach alles ausgedrückt, was sie bewegt hat und ihre Überwältigung, die sie dort ausgedrückt hat. Was war also ihr Gottesbild? Sie hatte Jesus als ihren persönlichen Erlöser angenommen. Sie vertraute Gottes Barmherzigkeit. Und nicht nur, dass sie ihr vertraute, sondern das führte dazu, dass man es in ihren Taten sah, dass man es in ihrer Freude sah, dass man es in ihrer Dankbarkeit sah. Nun haben wir drei Perspektiven auf dieselbe Situation. Wir haben gesehen, wie die Jünger sich verhielten, wie Simon sich verhielt, wie Maria sich verhielt. Alle schauten sich Jesus an. Alle schauten sich an, was die Frau tat. Und doch reagieren sie so unterschiedlich. Ich möchte das einmal illustrieren, was das für Konsequenzen hat oder was das eigene Gottesbild für Konsequenzen hat. Hier sehen wir es einmal ganz praktisch. Hier führt ein verzerrtes Gottesbild dazu, andere zu verurteilen. Es führt dazu, Dankbarkeit gar nicht zu erkennen. Es führt dazu, den Herrn gar nicht anzubeten, ihn nicht zu verehren. Und so übt sich das nicht nur auf die Situation mit anderen Menschen aus, sondern die persönliche Perspektive auf Gott wird sich auch darauf auswirken, wie wir die Bibel lesen, wie wir die Bibel studieren und wie wir die Wahrheiten, die wir dort erkennen, wie wir die aufnehmen und ausleben. Dafür möchte ich das einmal an dem Heiligtum demonstrieren. Und zwar, ihr erinnert euch, vielleicht haben es einige schon ein bisschen genauer studiert, das Heiligtum war aufgeteilt in drei Bereiche. Es hatte einen Vorhof, wo der Opferaltar stand und das Waschbecken. Es hatte ein Heiliges, in dem ein Leuchter war, der Schaubrottisch und der Räucheraltar. Und dann gab es von einem Vorhang getrennt das Allerheiligste, wo die Bundeslade und der Gnadenthron stand. Jetzt lasst uns doch einmal vorstellen, wie es wäre, mit der Brille Simons auf das Heiligtum zu gucken. Simon, der für sich selbst denkt, er kann nur durch Werke gerecht werden und der andere verurteilt, die nicht so denken. Simon würde sich jetzt das Heiligtum angucken, heute, er würde es studieren, würde den Opferaltar sehen, würde das Heiligste sehen, würde den Gnadenthron sehen und sähe da drin einen Weg, wie er selbst zu Gott kommen könnte. Er müsste opfern oder ein Priester müsste für ihn opfern. Es muss auf jeden Fall etwas passieren, wo er selbst tätig wird. Er sähe Riten und Rituale, Traditionen und Gesetze, die er einhalten kann. Das Heiligtum wäre also ein Gesetz für ihn, durch das er durchgehen kann, um zu Gott zu gelangen. Wie sähen die Jünger wohl das Heiligtum? Wenn ich mir vorstelle, mit der Brille der Jünger darauf zu schauen, dann denke ich, dass sie durchaus den Raum des Heiligen verstanden hätten. Sie hätten gewusst, dass Jesus sich selbst als das Licht der Welt bezeichnet, für was der Leuchter stand. Sie hätten auch gewusst, dass Jesus sich als das Brot der Welt bezeichnet, für was die Schaubrote standen. Sie würden also auf das Heiligtum gucken und sagen, ja, Jesus tut Wunder, Jesus ist in dieser Welt und er möchte auch, dass wir das Salz der Erde sind und wir haben einen Missionsauftrag. Sie werden also wahrscheinlich sehr aktiv. Aber was sie nicht verstanden hätten oder was sie nicht verstehen, wäre die Sündenvergebung und wäre auch der Weg Jesu, der Auftrag Jesu, den er in diesem Spiel. Das heißt, sie schauen auf das Heiligtum und sie sehen etwas, wo sie Jesus mit in Verbindung bringen können, aber er ist nicht im Zentrum davon, denn sie können es nicht in ihrer Tiefe begreifen, denn ihr Gottesbild erlaubt es nicht. Wenn ich jetzt aber die Brille von Maria aufsetze und das studiere, das Heiligtum studiere, dann bin ich wahrscheinlich erstaunt. Denn ich sehe in dem Opfer sehe ich das Lamm Gottes, das für meine Sünden gestorben ist. Und ich sehe im Heiligen Jesus als mein Hohepriester, der für mich eintritt, der meine Gebete zu Gott bringt. Und ich sehe im Allerheiligsten die Verbindung aus Gesetz und Gnade, die Bundeslade, die das Gesetz repräsentierte, und der Gnadenthron, der die Barmherzigkeit repräsentiert. Und ich sehe überall Jesus, wie er für mich durch das Heiligtum geht, wie er für mich eintritt vor Gott. Und ich erfahre das Heiligtum in einer Tiefe, in der ich es vorher mit den anderen Brillen nicht sehen konnte, sondern erst jetzt, dadurch, dass ich Jesus angenommen habe, schaue ich darauf und kann es, und es ist keine Last mehr wie für Simon, es ist nicht pures Gesetz, das ich einhalte, sondern ich darf es in seiner Tiefe erkennen und darf erkennen, dass Gott das Ende vom Anfang her kannte und schon vom Anfang her vorbereitet hat, dass wir zu ihm wieder in Beziehung treten können. Es gibt zwei Schlussfolgerungen, die ich dafür herausstellen möchte, die wir, glaube ich, für uns wichtig sind. Mein Gottesbild hat also Einfluss darauf, erstmal, wie ich andere behandle. Wenn ich denke, dass Gott ein strafender Gott ist, der nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache, dann werde ich auch auf andere so blicken und andere mit derselben Härte und Unbarmherzigkeit verurteilen. Wenn mein Gottesbild davon aber so ist, dass alles auch egal ist, dass man machen kann, was man will, dann werde ich auch so andere behandeln und ihnen nicht die Verbindung aus Wahrheit und Gnade zeigen. Und wenn mein Gottesbild erfüllt ist von Angst, dass ich nicht gut genug bin, dann werde ich das auch anderen mitteilen. Dann werde ich kein Christ sein oder kein Gläubiger sein, der frei in seinem Glauben oder frei von seinem Glauben reden kann, sondern dann werde ich ängstlich sein, dann werde ich vielleicht unsicher sein in meinen Handlungen und warum und wohin und wieso ich dann was tun kann. Ihr seht also, das Gottesbild hat eine große Auswirkung, nicht nur für das eigene Ich, sondern auch darauf, wie ich auf andere zugehe, wie ich anderen von Gott erzählen kann. Und die zweite Schlussfolgerung ist, dass mein Gottesbild auch meine Beziehung zu Gott natürlich beeinflusst. Ganz klar. Dafür möchte ich euch aus diesem Buch Gott mit neuen Augen sehen. Ich habe auch gesehen, ihr habt es vorne stehen. Wer es noch nicht gelesen hat, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und dafür möchte ich euch ein Zitat vorlesen. Hier steht geschrieben, unter dem Kapitel, wie hat Jesus Gott gesehen? Dort steht, wir können Gott nicht lieben, wenn wir ihm nicht von Herzen vertrauen. Und wir können ihm nicht vertrauen, wenn wir ihn nicht richtig kennen. Ein falsches, verzerrtes Gottesbild bringt Misstrauen hervor und zerstört in uns die Fähigkeit, Gott zu lieben. Ein klares Verständnis seines Charakters dagegen lässt Vertrauen entstehen und erweckt in uns die Liebe zu Gott. Das ist die Grundlage der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dieser Satz, ein falsch verzerrtes Gottesbild, bringt Misstrauen hervor und zerstört in uns die Fähigkeit, Gott zu lieben. Als ich das gelesen habe, das hat mich gleich dazu angeregt, überhaupt mal zu schauen, was ist denn eigentlich mein Gottesbild? Ja, ich habe Jesus als meinen Erlöser angenommen. Aber dann gibt es ja doch so Bereiche, zum Beispiel habe ich Angst, ihm meine Finanzen völlig anzuvertrauen. Ich habe auch Vorbehalte darüber, ihm meine Gesundheit völlig anzuvertrauen. Aber das führt dazu, das sagt mir dieser Text, dass es Misstrauen in mir kreiert. Also ich habe schon Misstrauen. Das zeigt mir doch, dass ich seinen Charakter noch nicht richtig verstanden habe. Denn das richtige Gottesbild führt dazu, dass wir ihn lieben lernen, und zwar nicht nur lieben lernen und an ihn glauben, sondern ihm vertrauen und ihm dann jeden Bereich übergeben können. Vielleicht vertraust du Gott nicht, weil du dir nicht sicher bist, ob er wirklich jede Sünde vergibt. Und vielleicht gibt es noch Vorstellungen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Vielleicht haben wir auch Angst vor Gott oder sind bedrückt oder glauben nicht, dass wir gut genug sind. Es gibt so viele verschiedene Gründe, die ein Gottesbild beeinflussen können. Und dazu ein zweites Zitat. Gottes Wesen zu erkennen und es unterscheiden zu können von allen falschen Vorstellungen über Gott, ist die Grundlage des ewigen Lebens. Gott zu kennen bedeutet Heilung unseres inneren Wesens. Unser Leben bekommt dadurch eine Qualität, die für immer Bestand hat. Zu wissen, dass Gott, der uns gemacht hat und mit uns Gemeinschaft haben möchte, in seinem innersten Wesen gütig ist, vermittelt einen Frieden und eine Zuversicht, die weit über den irdischen Tod hinausreichen. Alle falschen Gottesbilder dagegen bedrücken die Seele und zerstören die Schönheit und den Sinn des Lebens. Gott zu kennen bedeutet ewiges Leben. Das ewige Leben ist nicht nur ein Zeitraum ohne Ende, sondern das ewige Leben ist eine Qualität. Und zwar die Qualität des Lebens, die ich bekommen kann, wenn ich Gott in seinem Charakter erkenne. Die Qualität des Lebens, die ich bekommen kann, wenn ich diesen Frieden verspüre, den das mir schenkt, wenn ich ihm wirklich vertraue und ihm alles hingebe. Und deswegen sagt Jesus, dass wir das ewige Leben auch jetzt schon haben können. Wir können es haben, wenn wir uns erlauben, unsere Gottesbilder, unsere falschen Gottesbilder abzulegen. Wenn wir uns erlauben, zu hinterfragen, ob wir wirklich in jedem Bereich Gott schon erkannt haben. Wenn dich dein Gottesbild in eine Vertrauensbeziehung zu Gott führt, dann weißt du, dass du an den Gott der Bibel glaubst. Wenn dich dein Gottesbild aber bedrückt, deine Seele quält oder dir Angst macht, dann darfst du dich jetzt freuen, denn dann weißt du, dass es nicht der Gott der Bibel ist. Und dann weißt du, dass du die Möglichkeit hast, ihn kennenzulernen, in seiner Wahrheit und in seiner Gnade. Und dafür wünsche ich uns Mut. Ich wünsche uns Mut, unsere Vorstellungen von Gott zu hinterfragen. Wirklich zu hinterfragen, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber das öffnet den Weg dafür, Gott in seiner Schönheit zu erkennen und ihm anfangen können, wirklich zu vertrauen. Denn es kann nur besser werden. Amen.